Wir unterhielten uns wie zwei Unbekannte, die zufällig vor einem Schaufenster stehen geblieben waren und suchten in der Scheibe unseren Blick. Ich freue mich, dich zu sehen. Ein Lächeln auf Halbmast. Nervös. Flüchtig. Ich mich auch.
Das sagst du, als wäre es eine Krankheit.
Es ist schlimmer als das. Ich dachte, wenn ich dich im Tageslicht wiedersehen würde, käme ich vielleicht zur Vernunft. Man darf uns nicht zusammen sehen, Daniel. Nicht so auf offener Straße.
Wenn du willst, können wir in die Buchhandlung hineingehen. Im Hinterraum steht eine Kaffeemaschine und...
Nein, ich will nicht, dass mich jemand hier hineingehen oder herauskommen sieht. Wenn mich jetzt jemand mit dir plaudern sieht, kann ich immer noch sagen, ich habe zufällig den besten Freund meines Bruders getroffen.
Warum bist du denn hergekommen?
Du hast mir neulich abends etwas gezeigt, was ich noch nie gesehen hatte, murmelte sie. Jetzt bin ich dran.
Ich runzelte gespannt die Stirn. Bea öffnete ihre Tasche, zog ein zusammengefaltetes Kärtchen heraus und gab es mir.
Du bist nicht der Einzige, der die Geheimnisse von Barcelona kennt, Daniel. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich erwarte dich heute Nachmittag um 4 an dieser Adresse. Niemand darf wissen, dass wir dort verabredet sind. Wenn du nicht kommst, werde ich es verstehen. Ich werde verstehen, dass du mich nicht mehr sehen willst.
Ohne mir auch nur eine Sekunde Zeit für eine Antwort zu geben, machte sie kehrt und ging davon. Ich klappte das Kärtchen auf. Darauf stand in blauer Schrift eine mir wohlvertraute Adresse. Avenida del Tibidabo, 32. Das Gewitter wartete nicht auf den Einbruch der Dunkelheit, um loszudonnern. Die ersten Blitze zuckten, kurz nachdem ich in einen Bus der Linie 22 gestiegen war. Es war bereits 4:10, als mich der Bus im Unwetter stehen ließ. Der Eishauch des Gewitters verschleierte grau die gespenstischen Konturen von Palästen und Villen. Unter ihnen erhob sich inmitten der gezausten Bäume einsam der dunkle Turm des Aldeia-Hauses. Ich strich mir die klatschnassen Haare aus den Augen und lief los. Das Türchen im Gittertor wiegte sich im Wind. Auf der anderen Seite schlängelte sich ein schmaler Weg zur Villa hinauf. Zwischen dem Unkraut erahnte man die Sockel roh entthronter Statuen. Als ich mich dem Haus näherte, sah ich, dass eine von ihnen, ein Engel der Läuterung, zu oberst im Park verloren in einem Bassin lag. Unter der jetzt überfließenden Wasseroberfläche glitzerte die schwärzliche Gestalt geisterhaft. Die Hand des Feuerengels ragte aus dem Wasser. Ein anklagender Zeigefinger, spitz wie ein Bajonett, wies auf den Haupteingang. Die gearbeitete Eichentür war angelehnt. Ich stieß sie auf und wagte mich ein paar Schritte in eine höhlenartige Vorhalle hinein. Die Wände schienen unter der Berührung einer Kerze zu schwanken.
»Ich dachte schon, du würdest nicht kommen«, sagte Bea. Ihre Silhouette hob sich vom Halbdunkel in einem Flur ab, an dessen Ende sich, fahl erleuchtet, eine Galerie auftat. Sie saß auf einem Stuhl an der Wand, eine Kerze zu den Füßen. »Schließ die Tür«, bedeutete sie mir, ohne aufzustehen. »Der Schlüssel steckt im Schloss.« Ich gehorchte. Das Schloss knarrte mit Grabesecho. Ich hörte Beas Schritte hinter mir näher kommen und spürte ihre Berührung an meinen nassen Kleidern. »Du zitterst ja. Vor Angst oder vor Kälte?« Ich wandte mich zu ihr um und sagte, »Das habe ich noch nicht entschieden. Komm, wir machen ein Feuer, damit dir wieder warm wird.« Sie führte mich durch den Korridor an den Fuß der Galerie, die den Saal des Hauses beherrschte. Am einen Ende des Saals lagen in einem Kamin einige Scheite bereit. Bea kniete vor ihm nieder und stopfte mehrere Zeitungsseiten zwischen die Scheite. Mit einem Streichholz steckte sie sie in Brand und rasch bildete das Feuer einen Kranz. Bea zog eine Wolldecke aus einer Segeltuchtasche und breitete sie aus. »Komm, setz dich hierher ans Feuer. Nicht, dass du meinetwegen noch eine Lungenentzündung kriegst.« Sie setzte sich auf einen der Stühle. Ich blieb dicht am Feuer sitzen und schaute zu, wie der Dampf aus meinen Kleidern aufstieg.
»Was du das Aldeia-Haus nennst, hat eigentlich einen richtigen Namen, nämlich Nebelburg, aber das weiß fast niemand. Seit 15 Jahren versucht das Büro meines Vaters, diesen Besitz zu verkaufen, erfolglos. Als du mir neulich die Geschichte von Julian Carax und Penelope Aldeia erzählt hast, habe ich nicht weiter darauf geachtet. Später, am Abend zu Hause, habe ich mich daran erinnert, dass ich meinen Vater einmal von der Familie Aldeia habe sprechen hören. Und zwar von diesem Haus. Ich wollte dir diesen Ort zeigen, weißt du? Ich wollte dir eine Überraschung bereiten. Ich dachte, ich müsse dich hierher bringen, es ist schließlich Teil deiner Geschichte. Die Geschichte von Karax und Penelope. Den Schlüssel habe ich mir im Büro meines Vaters ausgeliehen. Keiner weiß, dass wir hier sind. Es ist unser Geheimnis und ich wollte es mit dir teilen. Ich habe mich gefragt, ob du kommen würdest. Während sie sprach, hatte meine Hand ungeschickt nach ihrem Fußknöchel getastet und arbeitete sich nun zu ihrem Knie empor.
Thomas sagt, du hast nie eine Freundin gehabt? Sagte sie, als erklärte das alles. Ich zog die Hand zurück und schaute besiegt zu Boden. Ich hatte das Gefühl, sie lächle, aber ich wagte nicht hinzuschauen.
Für einen so verschwiegenen Menschen ist dein Bruder eine ziemliche Plaudertasche. Was sagt die Wochenschau denn sonst noch von mir?
Sie sagt, du seist jahrelang in eine Frau verliebt gewesen, die älter war als du, und dieses Erlebnis habe dir das Herz gebrochen.
Ihr Name ist Clara, sagte ich.
Ich weiß, Clara Barthelot.
Du kennst sie?
Alle kennen irgendeine Clara Barthelot. Auf den Namen kommt es nicht an.
Wir schwiegen eine Weile und schauten zu, wie das Feuer Funken sprühte.
Nachdem ich dich gestern Abend verlassen hatte, habe ich Pablo einen Brief geschrieben, sagte Bea.
Ich schluckte.
Deinem Verlobten? Dem Leutnant?
Wozu?
Sie zog einen Umschlag hervor und zeigte ihn mir. Er war verschlossen und versiegelt.
In dem Brief sage ich ihm, dass ich so bald wie möglich heiraten will. In einem Monat, wenn es geht. Und dass ich für immer von Barcelona weg will.
Beinahe zitternd suchte ich ihren undurchdringlichen Blick.
Warum erzählst du mir das?
Damit du mir sagst, ob ich ihn abschicken soll oder nicht.
Darum habe ich dich heute Abend hierher kommen lassen, Daniel.
Sieh mich an.
Ich schaute auf und hielt ihren Blick stand. Ich wusste keine Antwort.
Bea senkte die Augen und entfernte sich zum anderen Ende des Saals. Eine Tür führte zu einer Marmorbalustrade, die sich auf den Hof öffnete. Ich sah, wie ihre Gestalt mit dem Regen verschmolz, eilte ihr nach, um sie aufzuhalten, und riss ihr den Umschlag aus den Händen. Der Regen peitschte ihr ins Gesicht und fegte Tränen und Wut hinweg. Ich brachte sie ins Haus zurück und zog sie vor das wärmende Feuer. Sie mied meinen Blick. Da warf ich den Umschlag in die Flammen. Wir schauten zu, wie er verbrannte und sich in blaue Rauchspiralen auflöste. Mit Tränen in den Augen kniete Bea neben mir nieder. Ich umarmte sie und spürte ihren Atem am Hals.
»Lass mich nicht fallen, Daniel«, flüsterte sie.